herzlich willkommen zur Miniserie Hast du schon gehört?
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Hast du schon gehört? Deinem Newsformat der Privatpiloten-Lounge. Die ersten Sonnenstrahlen sind am Himmel zu sehen und alle gehen fliegen. Deswegen haben wir einiges an News. Lasst uns gleich loslegen. Wer von euch schon mal davon geträumt hat, sein eigenes Flugzeug zu bauen, kommt an den Namen einfach nicht vorbei. Der OUV, der Oskar-Usinius-Vereinigung. Und genau dort gibt es spannende personelle Neuigkeiten direkt aus dem Technikmuseum Speyer. Der OUV hat ein neues Gesicht an der Spitze, das ist Karl Friedrich Schmidt und der wurde zum neuen Präsidenten gewählt. Und Karl Friedrich ist in der Szene kein Unbekannter. Er ist nicht nur leidenschaftlicher Pilot mit CPL und Fluglehrerlizenz, sondern hat sich vor allem mit seiner selbstgebauten Breezy einen Namen gemacht, wovon es auch schon schöne Bilder, ich glaube, im Aero-Kurier gab. Was ich besonders sympathisch finde, im echten Leben ist er Berufsmusiker und war jahrelang Trompeter in einem Sinfonieorchester. Jetzt gibt er also bei den Eigenbauern den Takt an. Mehr von Karl Friedrich Schmidt könnt ihr übrigens auch auf seinem Instagram-Profil sehen. Immer wieder tolle neue Berichte. Er hat sehr viel mit Apfelkuchen Flugzeugbau zusammengearbeitet, war auch gleichzeitig mit mir auch in Oshkosh. Das war echt nett und ist ein ganz toller Instagram-Kanal. Das Beste an der ganzen Wahl, er übernimmt ein eingespieltes Team. Andreas Kronauer bleibt Vize, Erik Kolb kümmert sich weiter um die Finanzen und Thomas Schäffler leitet weiterhin den Projektausschuss. Für alle, die die OUV noch nicht so auf den Schirm haben, der Verein ist seit 1968 die Instanz in Deutschland, wenn es darum geht, Träume in die Luft zu bringen. Egal, ob ihr eine komplette Eigenkonstruktion plant oder einen Kitbausatz, die ehrenamtlichen Ingenieure dort arbeiten eng mit dem LBA zusammen, damit euer Projekt auch sicher abhebt. Wenn ihr mehr wissen wollt, gibt es zwei Termine, die wichtig sind. Einerseits die Aero. Die OUV ist natürlich vor Ort in Halle B3. Geht einfach mal vorbei, redet mit den Leuten, schaut euch die Exponate an. Es ist cool. Und der zweite wichtige Termin in diesem Jahr ist das OUV-Sommertreffen. Das ist so eine Art großes Fly-In, wo die Erbauer ihre Schätze zeigen. Und das kann ich absolut empfehlen, weil es einfach faszinierende Flugzeuge da zu sehen gibt. Wir wünschen dem Team vom OUV auf alle Fälle viel Erfolg in den nächsten Jahren.
Average is not an option. Die Blackwing BW650. Schwedisches Design in Carbon und Titan. Präzision und Kraft neu definiert. Außergewöhnliche Leistung. In jeder Fluglage. Blackwing BW650. Erleben Sie Freiheit auf einem neuen Level. Blackwing-deutschland.de.
Bleiben wir bei den experimentellen Flugzeugen und der Zukunft der Fliegerei, aber eine Nummer größer. Ihr habt ja schon von der H55 gehört. Das ist dieses Schweizer Unternehmen, das aus der Solar Impulse Projekt hervorgegangen ist. Die mischen gerade den Markt für Regionalflugzeuge ordentlich auf. Stellt euch mal vor, die H55 arbeitet zusammen mit dem Branchenriesen Pratt & Whitney Canada und Collins Aerospace in einem riesigen Batteriespeicher für ein hybrid-elektrisches Flugzeug. Wir reden hier von einem 200 Kilowattstunden-System. Also mal zum Vergleich, das ist ungefähr die Kapazität von 2 bis 3 Tesla Model S Long Range, aber eben luftfahrtzertifiziert. Das Ziel des Ganzen, ein Hybridantrieb für Regionalflieger, der bis zu 30% Treibstoff einspart. Das System kombiniert einen klassischen Verbrenner mit einem bärenstarken 1 Megawatt Elektromotor. Die Jungs haben das System bereits über 2000 Stunden im Flugbetrieb getestet. Aktuell wird dieser Antrieb in eine Dash 8100 eingebaut. Das ist so modular aufgebaut, dass man die Batterien so im Rumpf verteilen kann, dass der Schwerpunkt immer perfekt passt. Das ist ja ein Thema, was uns sehr wichtig ist in der Fliegerei. Die H55 zeigt gerade, dass elektrische Antriebe aus der Nische der kleinen Zweisitzer herauswachsen und fit für die echte kommerzielle Luftfahrt werden. Und wenn das funktioniert, profitieren auch wir in der General Aviation von leichteren und sichereren Batterien. Ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. Gehen wir von den neuen Antrieben hin zu dem altbewährten. Wenn wir über Erfolg in der allgemeinen Luftfahrt sprechen, kommen wir an einem Namen einfach nicht vorbei. Cirrus Aircraft. Die haben gerade die Zahlen für 2025 vorgelegt und ich sag's euch, die Konkurrenz dürfte echt schlucken. 797 Flugzeuge hat Cirrus im letzten Jahr ausgeliefert. Davon allein fast 700 aus der legendären SR-Serie. Also die SR-20 und die SR-22. Seit nunmehr 24 Jahren ununterbrochen das meistverkaufte Kolbenmotor-Einmod der Welt. Und auch der Vision Jet bricht alle Rekorde. 106 Stück in einem Jahr. Das ist mal ein ordentliches Wort für ein Jet. Aber viel spannender als die nackten Zahlen ist das, was unter der Haube steckt. Mit der neuen SR-Serie G7 Plus bringt Cirrus jetzt auch jetzt etwas in die Eco-Klasse, was bisher nur den Großen vorbehalten war. Und das ist die Safe Return Autoland. Also anstatt, dass der Pilot ausfällt und der Co-Pilot zieht einfach das Caps, also den Fallschirm, kann er auf einen großen roten Knopf hauen und das Ding landet von alleine. Echt krass. Also Cirrus baut echt viele Flugzeuge. Mal sehen, wann sie Cessna mit ihrer C-172 eingeholt haben. Gehen wir wieder zurück zum Thema UL-Fliegen. Ich habe hier eine Leseempfehlung, die ich euch echt ans Herz legen möchte. Und zwar im Fliegermagazin auf der Internetseite gibt es ein tolles Interview mit den Machern der deutschen UL-Szene, Jörg Seewald vom DULF und Frank Einführer vom DAEC. Das ist ein wirklich tolles Interview. Ich möchte gar nicht so sehr drauf eingehen. Es geht um das Thema Autopiloten im UL, Turbinen im UL, dann das Thema Ehrenamt und ein bisschen Vereinsarbeit. Wirklich spannende Themen und ein sehr ausführliches Interview kann ich euch nur empfehlen. Ich packe euch den Link in die Shownotes. Ansonsten geht einfach auf die Seite fliegermagazin.de und schaut euch dort gleich den Bericht an. Einen zweiten sehr lesenswerten Artikel, den ich euch verlinken werde, damit ihr ihn selber lesen könnt, habe ich auf der Seite Fliegernews gefunden. Da geht es um das Thema F-Schlepp und vor allen Dingen die Sicherheit im Flugzeug Schlepp. Das ist ein sehr schöner, langer Artikel. Unsere Schleppflotte hat sich ja verändert. Früher hingen wir hinter schweren Robins und alten Moranes. Heute ziehen uns oft leichte, wendige ULs wie die WT9 Dynamic nach oben. Und das Problem ist dabei die Physik. Wenn ein 500 Kilo Segelflugzeug am 60 Meter Seil zu hoch kommt, wirkt das wie ein riesiger Hebel. Und bei einem leichten Schleppflugzeug wird das Heck schlagartig hochgerissen. Die Nase geht nach unten und der Schlepppilot hat kaum eine Chance, das abzufangen. Es gibt einige solcher Vorfälle und deswegen diese Vorfälle werden in diesem Artikel ausgehend besprochen. Was wir schon mal mitnehmen können. Die hohe Position ist Lebensgefahr. Achtet extrem auf eure vertikale Position gegenüber dem Schleppflugzeug. Unterschätzt niemals das Seil. Es gibt Plätze, die sparen an Seillängen. Aber ein zu kurzes Seil nimmt dem System jede Dämpfung. Jede Böe geht direkt in die Zelle des Vordermanns. Und da sollte man nicht am falschen Ende sparen. Und die goldene Regel bei Seilriss in der Bodennähe, keine Experimente, lade geradeaus, keine Umkehrkurve unter 100 Metern und dann kommt ihr auch sicher runter. Ich packe euch die Links zu den Artikeln vom Fliegermagazin und zu Fliegernews beide in die Shownotes.
Heute geht es um ein Flugzeug in der allgemeinen Luftfahrt, das jeder irgendwann einmal kennengelernt hat oder noch kennenlernen wird oder vielleicht schon kennt. Die Piper PA-28 Cherokee. Die Cherokee ist so etwas wie die ewige Zweite unter den berühmten einmotorigen Kolbenflugzeugen. In Stückzahlen und Bekanntheit lag sie immer ein kleines Stück hinter der Cessna 172 und trotzdem wäre es falsch, sie nur als Nummer 2 abzutun. Die PA-28-Familie ist nämlich mindestens genauso vielfältig in vielen Bereichen, genauso vielseitig und bei den Flugleistungen der 172 teilweise sogar leicht überlegen. Für viele Piloten ist die PA-28 eng mit der eigenen Ausbildung verbunden. Viele haben auf dem Muster ihre ersten Stunden gesammelt oder sogar einen großen Teil ihrer fliegerischen Laufbahn darauf verbracht. Und genau deshalb lohnt es sich, dieses Flugzeug einmal sauber einzuordnen. Was Piper wirklich gut konnte, war aus einem durchdachten Grundentwurf eine ganze Familie wirtschaftlicher Varianten zu entwickeln. Das gilt nicht nur für die PA-28, sondern auch für Muster wie die PA-24 und PA-30 Comanche oder die PA-31 und PA-42. Piper hatte ein bemerkenswertes Talent dafür, aus einem Basismodell mehrere Flugzeuge für unterschiedliche Einsatzzwecke abzuleiten und das so, dass diese Flugzeuge auch Jahrzehnte später noch ein starkes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten. Das beste Beispiel für diese Philosophie ist aber die PA-28. Aus diesem Grundentwurf, an dem einige bekannte Namen der allgemeinen Luftfahrt beteiligt waren, entstand im Laufe der Jahre eine kaum noch überschaubare Modellvielfalt. Einige dieser Varianten werden noch bis heute gebaut und dank kluger Firmenpolitik, unter anderem unter Ex-Piper-Chef Simon Kaldage, behauptet sich die Cherokee auch rund 60 Jahre nach Beginn dieses Wettbewerbs noch immer auf einem sehr starken zweiten Platz unter den einfachen Kolbenmods. Wenn man auf die Entstehung schaut, dann war die PA-28 nie Pipers erster Schritt in die moderne Metallbauweise. Schon in den 50er Jahren war das Unternehmen mit der PA-24 Comanche erfolgreich. Das Problem war nur, die Comanche war in der Herstellung teuer. Piper brauchte also dringend ein einfacheres Flugzeug, um die alternde PA-20 und die PA-32 Tree Pacer abzulösen. Spätestens 1952 war klar, dass so ein Entwurf notwendig werden würde, denn es zeichnete sich ab, dass Cessna mit der C-170 Erfolg haben würde. Interessant ist, dass Piper zunächst gar nicht sofort selbst entwickelte. Man versuchte zuerst von Al Mooney einen etwas eigenwilligen Entwurf für einen Metallviersitzer mit Stahlrohrrumpf zu kaufen. Mooney verkaufte aber nicht, also musste Piper selbst ran. Daraufhin holte man Fred Wake ins Unternehmen, den Entwickler der Naker, Kohling und des Aircoop. Wake begann nicht einfach mit dem Zeichnen von einem Flugzeug, sondern zuerst mit einer Kostenbetrachtung. Das Ergebnis war für Piper wichtig, denn ein einfaches Metallflugzeug war machbar und sollte in der Herstellung sogar günstiger sein als die Tree Pacer. Und damit standen eigentlich jetzt die Grundparameter fest. Dreibahnfahrwerk, Tiefdecker, Metallbauweise und eine bestimmte Kabinengröße. 1957 kam dann John Thorpe ins Team, der später mit der T-18 einen der ersten erfolgreichen modernen Homebuild-Entwürfe schuf. In seinem Design erkennt man die spätere PA-28 schon deutlich. Verfeinert wurde der Entwurf anschließend von Fred Wake, Carl Burgi und Puck Piper, also dem Sohn vom Firmengründer. Der Erstflug fand im Januar 1960 statt. Ab 1961 gingen dann die ersten Maschinen an Kunden. Die Kabine war mit 42 Inch, also 106,6 cm Breite, etwas geräumiger als bei der Tree Pacer, aber 2 Inch schmaler als bei der PA-24 Comanche. Das eigentliche Kernthema war aber nicht die Breite, sondern die radikale Vereinfachung der Konstruktion. Ein Querruder der PA-28 besteht aus gerade einmal 10 Einzelteilen. Bei Flugzeugen wie der Bonanza oder der Comanche sind es mehr als dreimal so viele. Die geprägte Beplankung sparte zusätzlich Strukturelemente wie Rippen oder Verstärkungen ein. Genau diese Prägung prägt bis heute auch das typische Erscheinungsbild der PA-28. Im Vergleich zur Comanche kommt die PA-28 mit etwa der Hälfte der Nieten aus. Auch die Systeme sind bewusst einfach gehalten. Die Klappen werden manuell bedient, die Treibstofftanks sind quasi als Module vor den Hauptholm gesetzt und können abgenommen werden. Genau solche Details machen die PA-28 bis heute alltagstauglich. Das verwendete NACA 65415 Profil erlaubte einen im Vergleich weit hinten liegenden Hauptholm. Das wiederum machte eine komfortablere Kabine mit halbwegs ebenem Boden möglich. Für die Kraftaufnahme der Tragflächen im Rumpf entschied sich Piper für einen Carry-Through-Spar, also einen fest im Rumpf eingebauten Hauptholm mit Gurten, an den die Tragflächenholme angeschlossen werden. Der praktische Vorteil, wenn die Flächen demontiert sind, ragen keine Holmstücke aus den Flügeln heraus. Das macht den Transport einer PA-28 deutlich platzsparender. Verstärkungen am Rumpf wurden einfach außen angebracht. Auch das brachte innen mehr Platz und überall dort, wo sich Rundungen und komplexere Formen in Metall nur aufwendig hätten herstellen lassen, setzte Piper auf Glasfaserverkleidung. Dazu kam noch das markante All-Flying-Tail, also ein komplett bewegliches Höhenleitwerk. Dieses System wiederum geht auf John Thorpe zurück, der diese Bauweise auch patentiert hatte. Die erste wirklich erfolgreiche Variante war die PA-28-160 Cherokee mit einem 160 PS Lycoming O320 B2B. Piper startete Anfang der 60er Jahre zunächst mit einer 150 PS und einer 160 PS Version. Die 160 PS Variante wurde aber schon 1962 durch die PA-28-180 mit 180 PS und O360 ersetzt. 1963 kam dann mit der 235 ein Modell mit größerer Spannweite und einem Lycoming O45 mit 235 PS dazu. Gedacht als Konkurrenz zur Cessna 182. Schon wenige Jahre nach dem Start hatte sich die Modellreihe in drei Grundvarianten aufgeteilt. Da war die 1964 eingeführte PA-28-140 Cherokee 140 für den Trainermarkt, oft sogar nur mit zwei Sitzen ausgeliefert. Dann die 180 PS Cherokee 180 als vielseitiger Allrounder und schließlich die Cherokee 235, aus der später die Cherokee 6 hervorging. Bei der PA28 entspricht die Modellnummer meistens der Leistung in PS. Eine wichtige Ausnahme ist aber die PA28-140, denn der hat Piper schon 1965 10 PS mehr spendiert, also 150 PS. Die Modellbezeichnung blieb aber trotzdem bei 140. Ab den 70er Jahren änderten sich dann die Namen häufiger. In den 60er Jahren hießen im Grunde fast einfach alles Cherokee. Später wurde die PA28-140 zeitweise als Flightliner, danach als Cruiser verkauft. Wegen ihrer eher überschaubaren Leistung bekam sie im Feld den wenig schmeichelhaften Spitznamen Loser Cruiser. Die 180 PS Version wurde zu Archer und die 160 PS Variante bekam den Namen Warrior. Technisch tat sich dabei ebenfalls einiges, denn 1968 bekam die PA28 die bis heute typischen Triebwerkshebel in Quadrantenform, statt dieser alten Push-Pull-Knöpfe. Im selben Modelljahr kam auch das bekannte dritte Seitenfenster im Rumpf dazu. 1973 wurde die Kabine der 180 PS Version um 5 Inch, also so 12,7 cm verlängert, was vor allem den Passagieren hinten zugute kam. Und ebenfalls 1973 wurde die Spannweite leicht vergrößert, die charakteristische rechteckige Hershey-Barfläche blieb aber noch erhalten. Das Höhenleitwerk wuchs ebenfalls etwas und die maximale Abflugmasse stieg um 50 Pfund. Die große Änderung kam dann aber 1976, die Tapered Wing, also die nach außen schmaler werdenden Tragflächen in Trapezform. Dieses Flügeldesign war ein Jahr zuvor schon bei den Trainervarianten eingeführt worden und hielt nun auch bei der 180 PS Version Einzug. Gleichzeitig änderte sich die Bezeichnung auf PA28-181, passend zuvor eingeführten PA28-161. Mit dem neuen Flügel kamen dann auch die bekannten Namen Warrior, Archer 2. Dieses neue Tragflächendesign brachte nicht nur eine andere Geometrie, sondern auch rund 60 cm mehr Spannweite mit sich. Noch radikaler wurde es 1968 mit der Arrow. Piper stellte damals eine Variante der PA28-180 mit Einziehfahrwerk und Einspritzmotor vor. Der Einspritzmotor war unter anderem deshalb nötig, weil der Vergaser dem Bugfahrwerk Platz machen musste. Die Arrow ist eigentlich schon fast ein eigenes Thema. Es gibt drei Grundvarianten und zwei wesentliche Motorlinien. Arrow 1 und 2 basieren noch auf der PA28-180 mit der alten Hershey-Barfläche. Die Arrow 3 bekam dann das neue Flügeldesign der 181er und die Arrow 4 zusätzlich noch ein T-Leitwerk. Von diesen Versionen gilt die Arrow 2 oder 3 fielen als die ausgewogenste Konstruktion. Das T-Leitwerk der Arrow 4 wird nur selten als echter Fortschritt gesehen. Für Arrow 3 und 4 gab es auch Turbo-Varianten mit Continental TSIO 360. Damit rücken Reisegeschwindigkeiten im Bereich von 150 bis 160 Knoten in Reichweite. Die Turbo Arrow 3 gilt dabei als eine der schnellsten Arten, mit einer PA28 unterwegs zu sein. Die anderen Arrows fliegen mit Lycoming Vierzylinder-Einspritzern ohne Turbo und 200 PS, abgesehen von der allerersten Arrow 1 mit 180 PS. Als Reiseflugzeug ist die Arrow ohne Turbo ein sehr rundes Paket. 130 bis 140 Knoten Reise sind realistisch und genau deshalb wird sie gern als CPL- oder IFA-Trainer genutzt. Die Turbo Arrow bringt durch ihre Höhenleistung auch eine gewisse Wettertauglichkeit mit. Solange man keine Großfamilie transportieren muss, ist sie für Europa eine ausgesprochen gute IFA-Plattform. Auch bei der Weiterentwicklung der PA28 war Piper erstaunlich experimentierfreudig. Das sieht man besonders an der Geschichte der Cherokee 6. Aus ihr entstand am Ende sogar eine eigene Flugzeugfamilie. Ursprünglich plante Piper für dieses Flugzeug tatsächlich ein Tri-Motor-Design. Dafür wurde eine PA28 schlicht längs in der Mitte durchgetrennt und mit einem 18 cm breiten Zwischenstück wieder zusammengesetzt. Quer dazu verlängerte man den Rumpf hinter den Rücksitzen um 76 cm und streckte auch die Motorverkleidung. Die Tragflächen blieben zunächst weitgehend erhalten, abgesehen von den ohnehin größeren Tanks der PA28-235. Anschließend schraubte Piper noch zwei 115 PS O235 Motoren an die Flächen und damit war die Piper Tri-Motor geboren. Das Ergebnis war allerdings leistungsmäßig enttäuschend. Die Performance war miserabel, nicht zuletzt wegen des festen Propellers. Piper verwarf diese Idee wieder und setzte stattdessen lieber einen einzelnen kräftigen 260 PS O540 in die Nase. Das Ergebnis flog deutlich besser und so entstand die PA-32. Die damals erprobten Rumpfabmessungen blieben im Wesentlichen erhalten. Aus diesem Rumpf entwickelte sich später auch die PA-34 Seneca. Sowohl die PA-32 als auch die PA-34 gehen im Kern also auf die PA-28 zurück, die man einfach verlängert und verbreitert hatte. Zunächst wurde die PA-32 als Cherokee 6 verkauft, ab 1970 dann auch als PA-32R Saratoga mit 1C-Fahrwerk. Wegen des großzügigen Platzangebots und der bequemen hinteren Tür war dieses Flugzeug auch bei gewerblicher Fracht- und Passagierbetreibern sehr erfolgreich. Wenn man auf die Stückzahlen schaut, dann wird klar, warum die Cherokee so wichtig ist. Insgesamt wurden rund 33.000 PA-28 gebaut, ungefähr 10.000 weniger als von der Cessna 172. Und trotzdem ist die Cherokee damit das vierthäufigste gebaute Flugzeug der Welt hinter der Cessna 172, der Ilyushin 2 und der Messerschmitt Bf 109. In der Praxis hat die PA-28 ihren Ruf vor allem dadurch bekommen, dass sie einfach klaglos funktioniert. Ende der 90er Jahre wurde die Archer 2 ebenso wie die Warrior 3 oft als IFA-Trainer eingesetzt. 2004 diente eine Arrow 2 sogar dazu, die US-Lehrberechtigung zu erwerben. Der damalige Betreiber Air Desert Pacific investierte wenig in Komfort. Das waren einfach nüchterne Trainer, die vom Morgen bis zum Abend liefen. Und gerade dadurch zeigten sie sehr klar, was die Piper besonders gut kann: ihren Job erledigen ohne großes Drama. Auch heute wird die PA-28 immer wieder als praktisches Arbeitsgerät genutzt, zum Beispiel als Crewtransporter oder Charterflugzeug, wenn man ohne großen Aufwand einfach ein verlässliches Flugzeug braucht. Genau das ist eine Stärke der Archer. Man steigt ein und man fühlt sich eigentlich sofort zu Hause. Grund genug, einfach mal die Archer 2 genauer anzuschauen, also das Brot- und Buttermodell der Baureihe seit 1976. Der Einstieg erfolgt durch die einzige Tür und je nach Sitzposition bedeutet das etwas Kletterei. Wichtig ist dabei, dass die Tür an zwei Stellen verriegelt wird. Einmal am normalen Griff und zusätzlich oben am Riegel. Sonst wird's im Flug unangenehm zugig. Im Cockpit begrüßt einen das typische Kunststoffinterieur amerikanischer Flugzeuge aus den 70er und 80er Jahren, inklusive der nicht seltenen Risse und teilweise recht improvisiert wirkenden Ausschnitte für spätere Nachrüstungen. Das ist schlicht Realität. Maschinen, die eine umfangreiche Panelmodernisierung erhalten haben, wurden oft auf ein neues Ganzmetallpanel im Stil der Archer 3 umgebaut. Das wertet das Flugzeug natürlich auch deutlich auf. Die Parkbremse wird über einen robusten Kunststoffgriff zwischen den Pedalen gesetzt und verriegelt. Danach geht es an den Startvorgang des Lycoming O360A4M. Die Triebwerksinstrumente sitzen links vom Steuerhorn, die Tankanzeigen rechts. Die elektrischen Schalter sind zentral in der Mitte des Panels zusammengefasst. Wirkliche Besonderheiten gibt's hier eigentlich nicht, bis auf einen typischen Piper-Moment. Man schaltet den Master ein und sieht zunächst keine Warn- und Anzeigenlampen. Der Grund ist simpel. Der Nachtmodus ist über denselben Drehregler mit der Positionsbeleuchtung gekoppelt. Dreht man ihn zurück auf Off, sind die Anzeigen wieder normal sichtbar. Zum Starten stellt man den Gashebel etwa ein Viertelinch offen, Mixture auf Full Rich, schaltet die elektrische Pumpe ein und betätigt den 12-Volt-Anlasser über das Zündschloss. Ein gesunder O360 springt dabei praktisch sofort an. Der Warmstart läuft im Grunde genauso, nur mit etwas mehr geöffnetem Gashebel. Pumpen mit dem Gas ist bei einem gesunden Vergasermotor oft nicht nötig. Sobald Öldruck und Amperemeter normal sind, kann man die Avionik dazunehmen. Beim Rollen zeigt die Cherokee eine weitere Stärke. Das gelenkte Bugrad macht das Taxiing angenehm und unkompliziert. Nach dem Anlassen und vor dem Start sollte man die elektrische Pumpe einmal kurz ausschalten und prüfen, ob der Motor auch mit normalem Kraftdruck sauber weiterläuft. Zum Start selbst wird die Zusatzpumpe dann wieder eingeschaltet. Beim Start nennt das Handbuch zwei Verfahren: Klappen eingefahren oder 25 Grad, also zweite Rasterung. Die 25 Grad Stellung ist für Short und Softfield vorgesehen. Im normalen Start bleiben die Klappen drin. Mit sauberer Technik verkürzen 25 Grad Klappen die Startstrecke so über ein 50 Fuß Hindernis um ungefähr 10% und helfen auf Grasplätzen natürlich spürbar beim Abheben. Mit Klappen hebt die Archer laut Handbuch etwa 5 Knoten früher ab, also so bei 56 Knoten statt bei 61 ohne Klappen. Wichtig ist nur, dass man nach einem Start mit Klappen das Einfahren behutsam macht. Wer den zusätzlichen Auftrieb zu abrupt wegnimmt, der verschenkt ihn sofort wieder. Und genau hier liegt auch ein typischer Fehler im Umgang mit der PA28. Im Go-Around können plötzlich Klappenreduzierungen dazu führen, dass das Flugzeug unangenehm absackt oder unsanft wieder aufsetzt. Ohne Klappen hebt die Archer bei etwa über 60 Knoten ab und steigt dann mit knapp 70 Knoten weiter, bis man frei von Hindernissen ist. Der Cruise Climb liegt dann bei 76 bis 87 GIAS und nach dem Start wird die elektrische Kraftstoffpumpe ausgeschaltet. Die Tanks werden über einen großen Drehregler an der linken Cockpitwand umgeschaltet. Dafür schaltet man die Pumpe kurz wieder ein und noch eine Besonderheit, gestartet und gelandet wird immer auf dem rechten Tank. Das ist eine Besonderheit bei Piper und hat mit der Verbindung der beiden Tanks in den Flächen zu tun. Im Steigflug ist die Archer angenehm berechenbar, sage ich mal. Sie beginnt bei VY, also 76 KIAS, mit knapp 800 Fuß pro Minute. In 6000 Fuß sind es noch ungefähr 500 Fuß pro Minute. In 10.000 Fuß sieht man bei maximaler Masse oft nur noch rund 200 Fuß pro Minute. Danach ist nicht mehr viel Reserve übrig. Die Sicht aus dem Cockpit ist gut, das Flugzeug lässt sich wirklich unkompliziert handhaben. Hilfreich ist die Seitenrudertrimmung, weil sie im Steigflug die Kugel ohne ständige Fußarbeit sauber in der Mitte hält. Der Gashebel im Quadranten sieht gut aus, ist für sehr feine Einstellungen, aber vor allem in Turbulenzen ein bisschen grob. Praktisch ist es, den Hebel am Schaft zu greifen und den Handballen auf die Konsole abzustützen. Die Gemisch-Feineinstellungen gelingt leichter, weil man dabei die Hand am rechten Rand der Konsole auflegen kann. Im Reiseflug liefert die Archer zwei ehrliche Werte. Je nach Höhe kann man 110 bis 120 Knoten erwarten. In 6000 Fuß sind es etwa 115 Knoten typisch. Die Radverkleidungen bringen dabei 2 bis 3 Knoten. Der Verbrauch liegt, je nachdem wie man lehnt, bei ungefähr 9 bis 10,5 Gallonen pro Stunde, also etwa 35 bis 40 Liter. Bei 65% Leistung sind es rund 8 Gallonen bzw. so 30 Liter pro Stunde. Dann muss man sich in 6000 Fuß aber auch mit knapp 110 Knoten zufrieden geben. Im direkten Vergleich ist die Archer 2 minimal schneller als eine vergleichbare Cessna 172 und etwas langsamer als eine Grumman Cheetah. Vorausgesetzt, man gibt allen denselben Kraftstoffdurchsatz. Auch Anflug und Landung sind unkompliziert. Unter 100 Knoten IAS dürfen die Klappen gesetzt werden. Abgestufte einzelne Klappengeschwindigkeiten gibt es hier nicht. Für die Landung wird die elektrische Pumpe wieder eingeschaltet. Der Endanflug mit 40 Grad Klappen, also dritte Rasterung, wird mit 66 bis 70 Knoten empfohlen. Die Landung selbst ist gutmütig, vor allem mit dem neuen Tapered Wing. Setzt sich das Flugzeug sanft aufs Hauptfahrwerk und danach aufs Bugrad. Ein Problem kann Bugradflattern werden, wenn der Schimmidämpfer nicht mehr in Ordnung ist. Dann hilft nur Bugrad entlasten und ganz zügig abbremsen. Seitenwind empfindlicher als andere SEP dieser Klasse ist die Archer nicht. Im Feuerland wurde sogar beobachtet, wie Anfängerschüler auf der Archer bei 40 Knoten Crosswind geschult wurden. 30 Knoten hat man selbst auch schon erleben müssen. Schön ist das nicht. Aber es geht. Bei Startstrecke und Zuladung zeigt sich dann, wie nah Archer und Skyhawk beieinander liegen. Voll beladen, auf Meereshöhe und bei maximaler Abflugmasse braucht die Archer 2 im Kurzstart laut Handbuch rund 1600 Fuß über ein Hindernis, wenn die Technik sauber geflogen wird. Für die Cessna 172P, mit der man die Archer am besten vergleicht, stehen 1620 Fuß im Handbuch. Das ist praktisch identisch, obwohl die Cessna 20 PS weniger hat. Ein Rechenbeispiel aus dem Startdiagramm zeigt das noch konkreter. Bei einer Platzdruckhöhe von 2000 Fuß, 70 Grad Fahrenheit, 2400 Pfund Startmasse und 8 Knoten Gegenwind liegt die Startstrecke bei rund 1860 Fuß. Auch bei der Nutzlast ist der Unterschied klein. Zwei Vereinsflugzeuge aus den USA, beide Basic IFR ausgerüstet und mit Autopilot, wurden direkt verglichen. Unter der Annahme, dass beide ähnlich ehrlich gewogen wurden, ergibt sich folgendes Bild. Die Cessna kann 930 Pfund auf Kraftstoff und Passagiere verteilen. Die Archer 950 Pfund. Das ist ein kleinerer Vorteil für die Piper und den baut sie durch etwas besseren Fuel Economy noch minimal aus. In 6000 Fuß fliegt die Cessna bei 8,5 Gallonen pro Stunde etwa 114 Knoten. Die Piper schafft bei gleichem Fuel Flow in derselben Höhe rund 118 Knoten. Der entscheidende Punkt ist aber, Performance allein ist kein Argument, sich zwischen Skyhawk und Archer zu entscheiden. Unter realen Gesichtspunkten liegen beide Flugzeuge praktisch gleich auf, mit vielleicht einem ganz kleinen Vorteil für die 20 PS stärkere Archer. Ein Payload-Range-Vergleich der typischen MOGAS-Kandidaten, also PA-28-181 Archer 2, C-172P und Grumman AA-5A Cheetah, zeigt im Grunde genau dasselbe. Die Archer kann sich bei der Nutzlast minimal nach vorn schieben. Die Grumman fliegt mit ähnlichem Verbrauch und fast gleichem Tankvolumen etwas weiter, weil sie etwas schneller ist. Zwischen Archer und C-172 ist der Unterschied hingegen praktisch nicht relevant. Auch hier also, die Entscheidung fällt nicht über die Performance. Bei der Wartung ist die Archer 2, wenn das überhaupt noch geht, sogar etwas einfacher aufgebaut als die Skyhawk. Der mechanische Klappenantrieb ist simpler, dafür hat man eine elektrische Kraftstoffpumpe mehr. Das Thema Lufttüchtigkeitsanweisung dreht sich bei der PA-28 vor allem um die Tragflächenstruktur. In den 70er Jahren gab es einmal ein AD, nachdem sich eine PA-28 nach 7000 Stunden Pipeline-Kontrollflug in der Luft zerlegte. Das war damals teuer und ernst, weil sich in der Flotte aber keine flächendeckenden Probleme nachweisen ließen, wurde dieses AD später wieder zurückgezogen. Korrosion an den Holmen bleibt allerdings ein reales Thema. Allein die vorgeschriebenen Kontrollen können dabei schon mit über 1000 Euro zu Buche schlagen. Abgesehen davon gibt es keine wirklich problematischen Schwerpunkte. Es sind eher die typischen GA-Themen. Treibstofftanks, Türdichtungen, Fahrwerkstruts, Bremsen und bei älteren Maschinen gelegentlich noch Aluminium-Batteriekabel, die man bei Korrosion besser gegen Kupfer ersetzt. Ein interessanter Punkt am Rand, die Varianten der PA-28-Serie ohne Einspritzmotor sind grundsätzlich auch für MOGAS zugelassen. Dafür sind allerdings Modifikationen am Kraftstoffsystem nötig. Wer die Modellwelt der PA-28 einmal grob sortieren will, kann sie sich an den 13 gängigen Varianten orientieren, die im Artikel unten in den Shownotes tabellarisch zusammengefasst werden. Ich erspare euch das hier aufzuführen. Auffällig bei allen Modellen, die Modelle mit dem großen Lycoming O45 sind echte Zuladungsmonster. Heute bietet Piper 5 Grundmodelle der PA-28 an, alle basierend auf der PA-28-181. Das erste ist die Pilot 100i, ein Trainermodell mit Beobachtersitz, 3 Sitzen, Garmin G3X, preislich knapp unter 300.000 US-Dollar. Danach kommt die Archer TX mit Garmin G1000 NXi, knapp unter 400.000 Dollar und dazu die Archer DX mit Continental CD155 Diesel für rund 455.000 Dollar. Darüber hinaus gibt es noch die Archer DLX und die Archer LX. Das sind die besser ausgestatteten Varianten von DX und TX. Die Benziner haben alle einen Lycoming IO360 B4A mit 180 PS und einen festen Zweiblatt-Propeller. Alle aktuellen Modelle haben einen Garmin-Autopiloten und sind IFR zugelassen. Was man bei den moderneren Varianten allerdings deutlich merkt, ist das Gewicht der Ausstattung. Eine Archer LX mit voller Ausstattung und Klimaanlage bringt leer knapp 1688 Pfund auf die Waage. Bei unverändertem MTOM von 2550 Pfund. Die Dieselversion Archer DLX kommt leer sogar auf 1764 Pfund. Im Trainermarkt ist Piper mit diesen Flugzeugen nach wie vor erfolgreich. Vor allem bei Flottenkunden. Das liegt auch daran, dass Piper mit der Seminole zusätzlichen passenden Twin im Angebot hat. Damit sind Piper und Diamond die einzigen Hersteller, die ein abgestimmtes Flottenprogramm für die Ausbildung Ausbildung von Verkehrsflugzeugführern anbieten. Selbst im Corona-Jahr 2020 lieferte Piper rund 160 PA-28-181 aus. Cessna brachte im gleichen Zeitraum 241 Skyhawks an den Markt. Genau darin liegt das Muster der ganzen Geschichte. Die Archer ist erfolgreich, aber eben doch die ewige Zweite. Und damit kommen wir zu meinem Fazit. Die PA-28 ist in all ihren Varianten ein grundsolides Flugzeug mit wenigen echten Wartungsschwerpunkten. Ihr Markterfolg und ihre Langlebigkeit sprechen einfach für sich. Sie eignet sich als erstes eigenes Flugzeug genauso wie als Soft-IFA-Reisemaschine oder als Vereinsflugzeug. Wie ihre große Konkurrentin ist die Cherokee nirgends absolute Spitze. Aber sie ist in praktisch allen Kriterien wirklich gut. Und genau das macht sie so stark. Die großen Diskussionen rund um dieses Muster sind am Ende eher Glaubensfragen. Hershey Bar oder Tapered Wing, dem alten Flügel wird oft die bessere Steigleistung nachgesagt. Der neue Flügel bringt dafür eine geringere Stallgeschwindigkeit und eine etwas höhere Reisegeschwindigkeit mit. Selbst die Leute aus dem ursprünglichen Designerteam waren sich bei den Vor- und Nachteilen nie vollständig einig. Und dann natürlich die ganz große Glaubensfrage, High Wing Skywalk oder Low Wing Cherokee. Optisch spricht vieles für den Tiefdecker. So könnte man sagen, sieht ein Flugzeug einfach aus. Der Hochdecker mit zwei Türen ist dafür im Alltag unschlagbar bequem. Wenn man heute irgendwo an einer FBO ein Flugzeug mieten muss und sowohl eine Archer als auch eine Skyhawk zur Wahl stehen, dann entscheidet am Ende meist nicht das Modell, dann entscheidet die Ausstattung.
Jetzt noch zwei Ankündigungen. Es ist nämlich tatsächlich soweit. Die ersten Fly-ins gehen los. Jetzt am kommenden Wochenende, dem 3.4. am Karfreitag, findet am Flugplatz Bitburg Echo Delta Romeo Bravo eine sehr bekannte Tradition erstmals in Bitburg statt, das Kischmeeressen. Am Karfreitag Kischmeeressen ab 11 Uhr in der Blue Sky Bar am Flugplatz Bitburg. Ihr könnt gerne mit Flugzeug anreisen. Für alle, die den Tag gerne aktiv gestalten wollen, bietet auch der Eifelverein eine Wanderung rund um den Flugplatz. Das Treffen ist aber schon um 10.30 Uhr am Parkplatz vor dem Tower. Also entweder seid ihr sehr früh unterwegs mit dem Flugzeug oder ihr macht es halt doch irgendwo, wenn ihr aus der Region kommt, mit dem Auto. Kann ich euch empfehlen. 3.4. Karfreitag Kischmeeressen in Bitburg. Das Wochenende drauf findet am Flugplatz Gelnhausen das Anfliegen statt. Egal ob Vereinsmitglied, fliegerischer Freund, Familie oder einfach neugierig, kommt vorbei, sagt Hallo, genießt den entspannten Platz. Es gibt ein Programm, um 11.45 Uhr findet nämlich ein Gottesdienst direkt am Flugplatz statt. Und dann gibt es einen gemeinsamen Start in die Saison, besondere Atmosphäre. Es gibt Würstchen, Kuchen, Zeit für Gespräche, einfach ganz nett. Für anfliegende Besucher gibt es keine Landegebühren. Also wer Lust hat, am 12.04. schon mal Gelnhausen auszukundschaften, falls er vielleicht auch für die Care plant, dann ist das die Möglichkeit. Das waren die ersten beiden Termine für dieses Jahr. Ich wünsche euch, dass ganz, ganz viele weitere kommen und vielleicht sehen wir uns ja auf den einen oder anderen. Und dann verbleibe ich. Always many happy landings.
Wenn du privat fliegst und nicht alles mit dir selbst ausmachen willst, dann komm doch mal rüber zu pplplus.de. Dort tauschen sich Piloten ganz normal miteinander aus. Zum Flugscheinerwerb, zur Flugplanung, Technik, Luftraum, Safety und Flugplätzen. Die Registrierung bei uns ist kostenlos, also schau doch mal rein, lies mit oder stell einfach deine eigenen Fragen. pplplus.de, von Piloten für Piloten.